Vis-à-vis.
Herr Reinhardt, das Wort vom noch amtierenden Verteidigungsminister Pistorius, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, hat ja ziemliche Wellen geschlagen. Ich vermute, dahinter verbirgt sich zum einen eine Einstellung in der Gesellschaft, auch die Frage, haben wir überhaupt genügend Soldatinnen und Soldaten in der Uniform? Aber es geht auch ums Materielle, sprich um Rüstung. Welche der beiden Herausforderungen ist die größere aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das sind beides große Herausforderungen. Was wichtiger ist, ist, dass man natürlich beides braucht. Man braucht die Ausrüstung, man braucht auch die Manpower und man braucht vor allem vielleicht auch die Mentalität. Und ein potenzieller Aggressor, und wir reden hier über Russland, hat seit 3 Jahren führt der Krieg. Und das heißt, deren Mentalität ist nicht sehr gesprächsorientiert, sondern eher handlungsorientiert. Und ich glaube, dem müssen wir uns stellen.
Sie haben ja nun bei der Bundeswehr gedient, in der Rüstungsbranche gearbeitet, im zuständigen Verband auch waren Sie tätig, sind so ein bisschen vielleicht dann doch in Ihrer Blase, aber gibt es denn einen Mentalitätswandel? Nehmen Sie den wahr im Land? Denn Deutschland, was ja eigentlich nicht schlecht ist, ist ja doch jedenfalls in den letzten 80 Jahren sehr, sehr friedensliebend geworden.
Ja, das ist auch gut so, dass Deutschland friedensliebend ist, aber daraus muss man eben auch ableiten, dass man Frieden behalten möchte und erhalten möchte und dazu muss man entsprechende Vorsorge treffen. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Wandel in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gibt. Ich glaube aber, dass dieser Wandel noch nicht ausreichend vollzogen ist, weil immer noch der Glaube herrscht, dass der Frieden für alle Zeiten uns bleibt. Und ich glaube, von dieser Vorstellung müssen wir uns ein Stück weit verabschieden und müssen der Realität ins Auge sehen, dass wir einen Aggressor haben, der bereit ist, möglicherweise auch über die Ukraine hinaus seine Macht auszuweiten. Und da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten.
Kommen wir vielleicht zum Materiellen. Es gibt ja jetzt noch eine Forderung obendrauf, nämlich vom möglicherweise neuen Bundeskanzler Friedrich Merz, der von einer Unabhängigkeit, einer strategischen Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten sprach. Das meint doch hauptsächlich eine sicherheitspolitische Unabhängigkeit. In welchen Bereichen muss da dann jetzt, wenn man das ernst nimmt, investiert werden?
Also ich glaube, dass man vor allem die Zahl an möglichen Verteidigungsgütern erhöhen muss. Wir reden hier erstmal über konventionelle Bewaffnung. Das heißt, nicht nur muss ausgeglichen werden, was wir an die Ukraine abgegeben haben, das geschieht ja bereits, sondern es müssen vielleicht auch die Stückzahlen wieder erhöht werden, die wir an Gerät haben. Und das muss aber auch personell hinterlegt sein. Die Unabhängigkeit von den Amerikanern zu erreichen, das wird nicht über Nacht gehen, wenn überhaupt. Aber dass wir den europäischen Pfeiler in der NATO deutlich stärken müssen, das steht außer Frage.
In welchen Bereichen ist denn Unabhängigkeit unmöglich? Also wo werden wir auch auf absehbare Zeit abhängig sein von den Amerikanern?
Naja, wir reden hier über strategischen Lufttransport im großen Stil. Wir reden über Überwachung und Aufklärung, aber auch logistische Fragen, wo die Amerikaner einfach sehr viel mehr Fähigkeiten haben, zum Teil auch einzigartige Fähigkeiten haben in der NATO, die nicht ohne weiteres von den Europäern übernommen werden können oder zum Teil völlig neu aufgebaut werden müssten. Insofern steht zu hoffen, dass die Amerikaner diese Fähigkeiten auch weiterhin der NATO und den Europäern zur Verfügung stellen.
Und wenn, Präsident Trump scheint ja sehr radikale Ansichten teilweise zu haben, das nicht mehr gewährleistet ist, dann stehen wir da, auf Deutsch gesagt, nackt da?
Dann müssen wir das selber aufbauen. Das ist ein Kraftakt, ohnehin jetzt eben die Stückzahlen zu erhöhen. Und dann müssen wir uns auch diesen Themen widmen. Dann wird die Frage sein, ob man das schnell genug schafft. In jedem Fall muss man jetzt beginnen damit, weil wenn man das jetzt nochmal auf die lange Bank schiebt, dann steht man in der Tat irgendwann blank da.
Sie waren in Ihrer Karriere ja bei zwei Rüstungsherstellern auch tätig, bei Krauss-Maffei und dann bei Airbus in der Verteidigungsabteilung. Können Sie einschätzen, welche Kapazitäten es in Deutschland und auch in Europa gibt? Oder gibt es da sozusagen Grenzen, die man gar nicht so kurzfristig erweitern kann?
Na, die Kapazitäten orientieren sich natürlich immer nach der Nachfrage. Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht allzu hoch. Das bedeutet, dass zwar Kapazitäten jetzt nach und nach hochgefahren werden, aber dass die Kapazitäten nicht ausreichend sind, um jetzt schnell eine größere Zahl von Gütern herstellen zu können.
Deutschland ist doch einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Da müssen doch eigentlich Kapazitäten da sein.
Ja, aber Deutschland hat natürlich auch die restriktivsten Exportbestimmungen weltweit, aus guten Gründen. Das bedeutet, dass Exporte häufig nicht stattfinden, auch wenn Nachfrage da wäre, sodass quasi die Hersteller deutlich unter ihren Kapazitäten arbeiten oder unter ihren Möglichkeiten arbeiten, was Aufträge betrifft, weil viele Aufträge sich einfach nicht realisieren lassen. Und es wird zusätzlich ja auch sehr viel in den USA gekauft, was natürlich dann auch den Europäern in der Nachfrage fehlt.
Wenn man sich die Exporte anschaut, dann fällt auf, dass es vor allen Dingen zur See, Rüstung zur See ist, U-Boote, Kriegsschiffe. Wie kommt das eigentlich, dass Deutschland da so stark ist? Wir sind ja jetzt kein sehr großes Küstenland.
Naja, zur See ist ein Export immer leichter begründbar, um eben irgendwelche Küsten zu sichern, als auf dem Land oder in der Luft. Das heißt, dort ist eher mal eine Möglichkeit in der Kooperation gegeben, die auch den Exportrestriktionen dann Genüge tut. Das ist bei Land und Luft schwieriger und insofern sind dort die Anzahl der Aufträge, die auch genehmigt werden, entsprechend niedriger.
So, und Sie sprachen die konventionelle Rüstung an, also das, was man sich vorstellt, erstmal traditionell, angefangen von den Panzern. Die Kapazitäten dort, sagt die Industrie, können nur dann ausgeweitet werden, wenn es auch eine Planungssicherheit gibt. Wieso ist das eigentlich so? Ich dachte immer, in der Privatwirtschaft geht man auch ins Risiko, erkennt Chancen, erkennt Märkte. Ist das dann doch nicht viel anders als Planwirtschaft?
Na, wir reden natürlich von einem sehr regulierten Markt. Ich habe das schon angesprochen mit den Exportrestriktionen. Sie bauen auch nicht einfach mal so einen Panzer und stellen den irgendwo in die Halle, sondern sie bauen nur nach Auftrag und sie entwickeln auch nur nach Auftrag. Und das ist auch richtig so, weil wir reden ja hier über entsprechende Staaten als Kunden. Es kommt noch hinzu, dass die Stückzahlen, wie gesagt, nicht allzu hoch sind. Deutschland hat eine Kapazität, rund 100 Kampfpanzer im Jahr zu bauen. Wenn man das ausweiten will, muss man die Produktion erhöhen. Und dann dauert es immer noch ein paar Monate, bis ein Panzer vom Band läuft. Aber dann hat man möglicherweise eben eine höhere Produktionskapazität insgesamt und kann deswegen auch höhere Stückzahlen liefern. Ich denke, dass wir gut beraten sind, das jetzt zu tun. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, übrigens eine Sozialdemokratin wie unser Verteidigungsminister, hat gesagt, die Losung, die sie jetzt ausgibt an den Verteidigungsminister ihres Landes, ist buy, buy, buy. Und ich glaube, es ist auch das Gebot der Stunde, jetzt zu beschaffen. Sonst heißt es bald buy, buy, Freiheit.
Wenn wir jetzt über Landkräfte reden, dann klingt das so, als ob ein Landkrieg droht. Geht es nicht eigentlich eher um modernere Bedrohungen, die wir heute sehen, Cyberangriffe, Sabotageakte? Müsste man sich nicht darauf eher konzentrieren? Und welche Möglichkeiten gibt es da in der Industrie in Deutschland und Europa?
Ja, es geht sehr stark auch um Cyberbedrohungen, es geht stark um Souveränität, auch im digitalen Raum, Cloud-Technologien etc. pp. Hybride Angriffe gibt es jeden Tag und die Zahl nimmt stark zu. Insofern ist das ein Feld, dem man sich auch stellen muss. Und wo auch mal die deutsche Industrie eigentlich gut aufgestellt ist und zunehmend besser sich auch souverän aufstellt. Und das ist mit Sicherheit ein Zukunftsfeld, das es mit abzudecken gilt.
Dann wird der Krieg in der Ukraine ja nicht nur mit Panzern geführt, sondern mit Distanzwaffen, mit Raketen, mit denen die Ukraine eigentlich auf täglicher Basis beschossen wird. In welcher Form haben wir da Möglichkeiten, das europäische NATO-Territorium, auch Deutschland, besser abzusichern? Oder sind wir da auch ähnlich schlecht unterwegs wie bei den konventionellen Bodenkräften?
Luftabwehr ist ein zentrales Thema, wo wir die Amerikaner brauchen. Die Deutschen sind dabei, ihre Fähigkeiten hier zu verbessern mit weiteren Patriot-Systemen, die sie in der Bestellung haben, mit dem israelischen System Arrow 3, was beschafft werden soll. Aber Luftabwehr ist im Moment ein Thema, was nicht ausreichend abgedeckt ist. Wir haben super Technologien, die haben wir auch den Ukrainern zur Verfügung gestellt. Denken Sie an die Iris-T von Diehl. Hier müssen wir auch die Kapazitäten deutlich ausweiten, NATO-weit oder europaweit, um eben entsprechend in der nötigen Zahl vorhalten zu können, wenn eine Bedrohung näher an uns heranrücken sollte oder wenn wir irgendwann in der Ukraine die Ukrainer unterstützen, nach einem hoffentlich irgendwann mal eintretenden Frieden, dort die Grenzen zu sichern.
Das heißt, wenn jetzt tatsächlich Geld mobilisiert wird im größeren Umfang, auch dauerhaft, dann fließt das in weiten Teilen auch in die US-Rüstungsindustrie und Donald Trump kann sich freuen.
Ja, das ist die Frage. Also bis jetzt wurde sehr viel bei den Amerikanern bestellt. Vielleicht muss man das mal umdrehen und muss sagen, wir kaufen European, denn die Europäer haben gute Systeme. Und die Frage stellt sich eben, inwieweit man dann immer noch mal was leicht Moderneres kaufen möchte, weil es aus Amerika kommt, oder inwieweit man nicht die bewährten Systeme, die die Europäer haben, sei es ein Kampfpanzer Leopard 2 beispielsweise in Deutschland oder auch ein Eurofighter, in größerer Stückzahl beschaffen, um A, die Produktion auszulasten, die Produktion hochfahren zu können, weniger abhängig vom Export zu sein und gleichzeitig eben die Verteidigungsfähigkeit mit eigenen Systemen sicherzustellen. Ich denke, da sollten wir die Abhängigkeit nicht zu groß werden lassen.
Strategische Unabhängigkeit auch von den Amerikanern. Was bedeutet das für die atomare Abschreckung eigentlich?
Bis jetzt ist mein Kenntnisstand, dass die Amerikaner keine Avancen oder irgendwelche Ankündigungen gemacht haben, dass sie das nicht mehr tun wollen in Zukunft. Wenn wir das selber machen wollen würden, dann bleiben nur die französischen und britischen Nuklearpotenziale, die es momentan gibt, die aber von der Reichweite her kürzer sind als die amerikanischen. Und dann müsste man darüber reden, wie man das europäisch realisiert. Da gibt es ja momentan auch Diskussionen, dass man französische Kampfflugzeuge dazu vielleicht in Deutschland stationieren müsste. Aber das ist momentan Zukunftsmusik. Und ehrlich gesagt hoffe ich persönlich auch, dass die Amerikaner diesen atomaren Schutz aufrechterhalten werden.
Ein bisschen erinnert es mich jedenfalls als Wirtschaftsjournalist an die Abhängigkeit, die wir im Gasbereich, im Energiebereich von Russland haben und jetzt eine sicherheitspolitische Abhängigkeit. Wie ist das eigentlich möglich? Sie sind ja seit Jahrzehnten im Geschäft, dass man da anscheinend gar keinen Plan B hat.
Naja, die Europäer und auch die Deutschen ganz vorneweg haben im Grunde genommen seit 30 Jahren sich hauptsächlich verlassen auf die Sicherheitsgarantie der NATO, die de facto in vielen Bereichen eine Sicherheitsgarantie der Amerikaner ist. Das galt auch als unumstößlich. Jetzt stehen wir vor dieser neuen Situation. Dass man sich so, sagen wir mal, die Reduzierungen gegönnt hat in der Friedensdividende, die man sich gegönnt hat, war vielleicht etwas kurzsichtig. Man schafft ja auch die Feuerwehr nicht ab, wenn es mal 10 Jahre nicht brennt. Und jetzt müssen wir diese Kapazitäten eben rasch wieder erhöhen. Und wie gesagt, das ist eine Kernaufgabe, die uns in den nächsten 3-4 Jahren bevorsteht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.